arbeite ich für die Firma Seconsult als IT-Security-Consultant. Manche bezeichnen das auch als White-Hat-Hacker. Und bis vor ein paar Monaten habe ich auch an der Fachhochschule St. Pölten studiert und bin da vor circa genau einem Jahr vor einer sehr schwierigen Entscheidung gestanden. Die schwierige Entscheidung hat gelautet, mich für ein Thema, für meine Diplom- bzw. Masterarbeit zu entscheiden. Das ist immer ein bisschen problematisch, manche werden das kennen, die an einer FH gewesen sind. Es gibt da diese fix vorgefertigten Themen von der FH, das sind teilweise gute Themen, manchmal auch, ja, ich sage mal eher langweilige Themen, über die schreibt man nicht ganz so gerne und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss mir irgendein Thema selbst überlegen, irgendein Thema, was mir Spaß macht, damit zu arbeiten, was mir Spaß macht, damit herum zu experimentieren und wo man dann auch wirklich Spaß dabei hat, die Diplomarbeit über dieses Thema zu schreiben. Und ich habe mir dazu mal ganz grob angeschaut, über was meine Kollegen geschrieben haben bzw. begonnen haben zu schreiben. Ganz klassisch, klar, Blockchain, GDPR, Bitcoin, Cyber, Threat ist ganz oft vorkommen, IT-Security. Allerdings ein Thema, das im 21. Jahrhundert bzw. momentan im Jahr 2018 doch sehr wichtig ist und bei meinen Kollegen überhaupt nicht vorgekommen ist, war das Thema Internet of Things. Ich glaube, das Internet of Things kennt jeder. Wir bauen Computer, kleinste Computer in Geräte ein, die bis vor kurzem komplett analog waren. Wir verbinden sie lokal miteinander und noch schlimmer, wir vernetzen sie über das gesamte Internet miteinander. Nachdem ich bei Seconsult als IT-Security-Consultant arbeite, habe ich mir gedacht, naja, ich könnte doch einen Penetration-Test im Internet der Dinge machen. Die Schwierigkeit daran ist, bei welchem Produkt. Es gibt unendlich viele Produkte, ich kann nicht bei jedem Produkt einen Penetration-Test machen. Ich muss mal ein sehr spezielles und doch interessantes Produkt raussuchen. Nachdem es da sehr viele Produkte gibt, habe ich mir ein paar angeschaut. Es gibt zum Beispiel die smarte Kaffeemaschine, für den Informatiker sicher sehr interessant, so wie mich und wie für euch. Oder der Rasenmäher, ich tue nicht so gern Rasenmähen, wäre ganz interessant, so einen Rasenmäherroboter anzuschaffen und den eventuell zu testen, einen smarten Rasenmäherroboter. Oder eventuell die Philips Hue Glühbirnen oder das smarte Nest-Thermometer. Diese vier Produkte haben allerdings eines gemeinsam. Erstens, es gibt schon extrem viel Research zu diesen Produkten. Und zweitens, es wird vermutlich am Anfang, wenn es Schwachstellen gibt, einen riesen Aufschrei in den Medien geben, aber zwei Tage später interessiert es keinen Menschen mehr, weil halt es jetzt nicht so dramatisch ist, wenn die Kaffeemaschine in der Früh nicht funktioniert, dann kann ich trotzdem noch zur Club-Mathe-Kiste greifen oder wenn der Rosenmacher nicht funktioniert, kann ich dann mit dem Handrasenmäher mähen oder die Glühbirne am Lichtschalter einschalten. Also ist alles nicht so dramatisch. Ich habe mir dann weiter Gedanken gemacht, was wird es für Produkte geben, wo der Impact vielleicht ein bisschen größer wäre. Da habe ich mir dann Gedanken in Richtung Medizinprodukte bzw. in Richtung Produkte gemacht, die sich mit sehr wichtigen Assets unseres Lebens beschäftigen, zum Beispiel Kinder. Da hat es auch in letzter Zeit sehr interessanten Research bei Puppen gegeben, die vom deutschen BSI als verbotenes Telekommunikationsgerät eingeordnet worden sind und sogar nachweislich vernichtet werden mussten. Oder ganz interessanter Research von einem Kollegen, von einem Arbeitskollegen von mir zu smarten Babyphones, die wirklich gravierende Schwachstellen aufweisen, sehr interessanter Blogpost von uns, oder zum Beispiel Herzschrittmacher, da gibt es ein Gerät von der Firma St. Jude Medicals, der größte Herzschrittmacherhersteller der Welt, der hat ein Produkt auf den Markt gebracht, das über Bluetooth programmierbar ist. Problem an der Sache ist, eben auf die Authentifizierung vergessen und ich glaube, es ist doch recht dramatisch, wenn man Herzschrittmacher über Bluetooth ohne Authentifizierung umprogrammieren kann. Zu den Produkten gibt es auch schon einiges an Research, wären recht interessant gewesen, aber wenn alle anderen schon die Schwachstellen gefunden haben, die dabei existieren, habe ich mir gedacht, das ist auch nicht recht interessant. Ich habe dann nochmal sehr intensiv darüber nachgedacht, was könnte es noch für Produkte geben. Und ich bin dann zum Schluss gekommen, es gibt noch eine Produktkategorie, die wirklich sehr interessant ist, was sicher Spaß macht, damit herum zu experimentieren und eine Diplomarbeit darüber zu schreiben, und zwar das Internet of Dildos. Bedeutet, wir seit ca. 5 bis 6 Jahren gibt es die Möglichkeit, smartes Sexspielzeug zu verwenden. Das Ganze wird ins Internet integriert, kann über alle möglichen iOS und Android-Apps ferngesteuert werden. Das Ziel war somit gesetzt, ein Penetration-Test im Internet der Dildos. So, viele von euch werden jetzt hier sein wegen dem Hauptthema von der Vienna Privacy Week und das ist Generationen. Und jetzt werden sich sicher viele denken, naja, ich bin jetzt dahergekommen, weil ich irgendwas über Generationen hören will und der stellt sich jetzt auf die Bühne und redet über Sexspielzeug. Das Ganze hängt sehr eng miteinander zusammen. Dieses smarte Sexspielzeug bzw. die Ideen dazu gibt es schon relativ lang. Begonnen hat das Ganze in Filmen, manche kennen diese Filme, das ist Barbarella oder Flash Gordon oder Orgasmo, Manche kennen das vielleicht, zum Beispiel bei Barbarella gibt es ein Gerät, das nennen sie Orgasmotron und das dient dazu, so hohe Erregung auszulösen, um Menschen zu töten. Oder bei Flash Gordon hat der Bösewicht, der Ming, einen Strahl entwickelt, der auf die Erde geschossen wird, um starke Erregung im Menschen auszulösen und diese zu töten. Wenn wir noch ein bisschen weiter zurückgehen ins Jahr 1960, 1970, gibt es den Herrn Ted Nelson. Der Herr Ted Nelson ist ein Philosoph, ein technischer Philosoph. Manche kennen den vielleicht. Der hat recht bekannte Begriffe erfunden, wie zum Beispiel Transclusion, Virtuality, Intervingularity. Klingt alles nach Science Fiction, ist es auch ein bisschen. Und er hat auch einen Begriff erfunden, der nennt sich Teledildonics. Das ist quasi eine ganze Forschungsrichtung, die sich mit smartem Sexspielzeug beschäftigt. Das erste Mal ist dieser Begriff in einem Buch vom Herrn Ted Nelson gefallen. Das Buch nennen sie Computer Lip Dream Machines. Sehr interessant, wer es noch nicht kennt, ist frei verfügbar als PDF im Internet. Und in diesem Buch hat der Herr Ted Nelson Interviews geführt mit Personen, die für die damalige Zeit sehr innovative Ideen gehabt haben, aber die Technik noch nicht vorhanden war, diese Produkte tatsächlich zu entwickeln. Und da hat er unter anderem auch mit einer Person gesprochen, die hieß oder heißt Hal Wachspress. Der Herr Hal Wachspress ist eine eher unbekannte Person. Der hat sich zum Beispiel mit Time Travel via Quantum Tunneling in Atom Optik beschäftigt oder Free Flying Magnetic Levitators. Hat relativ wenig mit Sextoys zu tun. Allerdings, wenn man genau schaut, es gibt da einen Punkt, mit dem er sich beschäftigt, der nennt sich Tactile Entertainment Inventions. Er hat das recht nett umschrieben. Wenn man auch ihn googelt, findet man auch eine recht nette Website von ihm, die ist schon ein bisschen älter, hat HTTPS und man sieht da weiter unten einen Link, den nennt sie Tactile Art Productions und wenn man dorthin navigiert, sieht man, dass er einen sogenannten Sonic Stimulator entwickeln will und da auch noch immer einen Manufacturer sucht, ich glaube, das ist schon ein bisschen outdated, der ihm das Produkt herstellt und baut. Er hatte sogar einen eigenen Artikel in den Rolling Stones, wo er sein Produkt beschreibt. Und auf seiner Website findet man eine recht nette Beschreibung von dem, was er sich vorstellt. Es gibt ein Radio, der empfängt via Antenne Signale, leitet das an eine Human Lifeform über Kopfhörer weiter. Und dann gibt es noch den Sonic Stimulator ganz unten, der kommt quasi unten in die Lifeform rein und stimuliert die Person. Das ist ganz nett umschrieben, finde ich. Es war allerdings nur ein Konzept und es hat noch nichts Konkretes zu dem Ganzen gegeben. Er hat sich das Ganze dann auch patentieren lassen, das ist von Google Patents von 1973 und er beschreibt da wieder sehr grob, random or controlled electronically synthesized signals are converted to sound waves that are directly coupled to the skin of a life form, such as a human body, to stimulate the skin or internal portions. Also ich glaube, es ist offensichtlich, was er meint. Er hat es nur sehr grob umschrieben, weil ganz einfach die Technologie im Jahre 1973 noch nicht vorhanden war. Im Jahre 2018 ist es allerdings schon so weit gewesen, dass wir solche Produkte entwickeln können. Wir haben Computer, die so klein sein können, um im smarten Sexspielzeug integriert werden zu können. Wir haben die Möglichkeit, über Bluetooth zu kommunizieren. Und deswegen ist jetzt im Jahr 2018 auch so weit, beziehungsweise 2017, dass wir einen Penetration-Test im Internet auf Dildos durchführen können. Bevor wir jetzt ans Eingemachte gehen und direkt zu den Schwachstellen kommen, würde ich noch ganz kurz über die Testgeräte sprechen. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt, die Auswahl der Testgeräte. Ich habe mir da drei Testgeräte rausgesucht. Einerseits auf der linken oder auf der rechten Seite den Vibratissimo Pentibuster. Der ist tatsächlich so, das habe ich mir nicht überlegt. In der Mitte den Magic Motion Flamingo, sehr sprechender Name. Und das Produkt Real Love Lydia auf der rechten Seite. Ich habe da nicht irgendwelche Produkte ausgewählt, ich bin da auf die einschlägigen Sexshops im Internet gegangen, habe mir die meistverkauften Produkte rausgesucht, weil man dachte, naja, ein bisschen Impact soll es schon haben, die Produkte sollten ja doch auch in Verwendung sein. Die zwei Produkte, also das Produkt auf der linken Seite und in der Mitte haben eines gemeinsam, sie kommen beide aus China und das Produkt auf der rechten ist ein deutsches Produkt. Und ich habe mir gedacht, muss ganz ehrlich gesagt zugeben, war ein bisschen klischeehaft, ich stürze mich gleich mal auf die chinesischen Produkte, da sind sicher die meisten Schwachstellen drin. Wer glaubt jetzt, dass die meisten Produkte bei den chinesischen, die meisten Schwachstellen bei den chinesischen Geräten waren? Bitte Hände heben. Wer glaubt, dass die meisten Schwachstellen bei den deutschen Geräten waren? Wer glaubt, dass es überall Schwachstellen gibt? Genau, absolut richtig. Bei den chinesischen Geräten waren es nur eher uninteressant für meine Diplomarbeit. Die haben wahnsinnig viel nach Hause telefoniert, haben dort Daten hingeschickt, dort sicher nicht hingehören, aber es waren relativ wenig technische Schwachstellen. Und es war weit gefehlt von mir zu denken, dass das deutsche Markenprodukt wenig bis gar keine Schwachstellen hat, weil das deutsche Markenprodukt, der Vibratissimo Pentipasta, ist dann auch das zentrale Thema meiner Diplomarbeit geworden, weil der mit Abstand, mit großem Abstand, die meisten und allerkritischsten Schwachstellen aufgewiesen hat. Der Vibratissimo Pentipasta ist ein Sexspielzeug aus einer ganzen Reihe an Produkten der Firma Vibratissimo. Da gibt es alle möglichen Geräte für Männer, für Frauen und für alles dazwischen. Ich habe den Pentipasta ausgewählt, weil er das günstigste Produkt war und mir war es relativ egal, was der für Features hat. Mir hat eigentlich nur die Hardware und die Software dahinter interessiert. Das ist ein sogenannter Auflegevibrator, wenn es mich interessiert. Das heißt, der wird nicht eingeführt, sondern kommt quasi nur in die Hose rein und kann dann über Bluetooth ferngesteuert werden. Die Apps, die dazu zur Verfügung gestellt werden, gibt es für Android und für iOS, nicht für Windows Phone, wie zu erwarten. Und die sind nicht nur dazu da, das Gerät fernzusteuern, weit gefehlt, sondern da sind so viele Funktionen implementiert, dass man das Herz blutet, ganz ehrlich. Da ist ähnlich wie Facebook ein soziales Netzwerk integriert. Man kann Gruppenchats starten, man kann Bilder austauschen, während man die Apps verwendet. Man kann Videos machen. Man kann die Geräte über die Ferne, über Videos und Sound steuern. Also wirklich ein großer Funktionsumfang. Und da geht es nicht nur darum, das Gerät auf- und abzudrehen über Bluetooth. So, und jetzt geht es tatsächlich ins Eingemachte. Wir schauen uns das Gerät jetzt im Detail an. Und bevor wir in die Hardware reinschauen, wie man es da am Foto sieht, werden wir sich zuerst die Software anschauen. Dann werden wir ein bisschen auf den Transport-Layer blicken und dann auf die Hardware. Ich habe das Gerät da, kann es dann jeder gerne noch anschauen. Es schaut schon ein bisschen abgenutzt aus, weil ich sehr intensiv versucht habe, das Gerät mit einem Schraubenzieher zu öffnen. War gar nicht so einfach. Wenn wer Lust hat, kann er sich später gerne anschauen, wie das ausschaut. Gut, dann zur Software. Jetzt wird es wirklich interessant. Erste Schwachstelle, Information Disclosure. Jetzt werden viele sagen, Information Disclosure, jetzt langweilt er uns mit irgendwelchen Versionsnummern, interessiert keinen Menschen. Ist nicht ganz wahr, Information Disclosure kann doch auch sehr kritisch sein. In dem Fall war es so, dass ich im Webrouter DS Store File gefunden habe. DS Store File ist ein Metadaten-File, das vom macOS Finder erstellt wird. Da werden alle möglichen Informationen angelegt zu Dateien und Ordnern, die im Finder geöffnet werden. Das sind alle möglichen Metadaten, ist aber auch quasi der Dateiname und Dateiordner von allen Dateien und Ordnern in einem Webroot beispielsweise. Bedeutet, wenn so ein File in einem Webroot liegt, kann man quasi ein Side-Channel Directory auslösen, weil man quasi alle Dateien und Ordner rausbekommt, die in dem Webroot liegen. Dieses DSTOR-File liegt in einem proprietären Binary-Format vor. So wie alle Probleme im Leben gibt es eine Python-Library dafür, um das zu decoden. Man sieht das da unten, das heißt ganz klassisch DSTOR. Und wenn man das decodet, bekommt man folgenden Output. Das sind jetzt ein paar uninteressante Dinge vom Webroot, die sind schwarz markiert, die roten sind die interessanten. Erster Punkt, Example-PHP, wenn man das als Pentester in einer Live-Umgebung sieht, wird man meistens schon hellhörig, man schaut sich das genauer an. Oder auch Old-Page, was hat eine alte Website, das Backup, was auch immer davon, in einer Produktionsumgebung zu suchen. Es gibt dann auch ein Database-Backup, einen Ordner, da war leider kein Directory-Listing aktiviert und auch kein DS-Store-File drinnen. Und das Interessanteste, der Config-Ordner. Zu dem Config-Ordner habe ich hin navigiert, dort war praktischerweise Directory Listing aktiviert und da war folgende Datei drinnen. Die Datei nannte sich config.php.inc. Praktischerweise war PHP und INC vertauscht, das wurde nicht interpretiert und als Klartext ausgegeben und das war das Konfigurationsfile von der Datenbank von der Firma Vibratissimo mit dem Datenbank-Host, dem Datenbankname, dem Username und dem Passwort. Das ist jetzt nur aus rechtlichen Gründen geschwärzt, da ist tatsächlich das Klartext-Passwort und der Klartext-Benutzername drinnen gestanden. Wer sich das jetzt genauer anschaut, sieht ein kleines Problem und das ist Localhost. Localhost bedeutet, die Datenbank listet wahrscheinlich nur auf dem Localhost, ich kann nicht von extern darauf zugreifen. Ich habe mir dann die Aufgabe gesetzt, dass ich einen Weg finde, trotzdem auf die Datenbank zuzugreifen und habe nach sogenannten Exposed Administrative Interfaces gesucht und bin da relativ flott fündig geworden. Ein Portscan hat leider ergeben, dass kein MySQL oder anderer SQL-Server-Port offen ist. Trotzdem, der gute alte Freund des Pentesters ist phpMyAdmin. Einfach unter /phpMyAdmin war die phpMyAdmin-Installation erreichbar und man hat sich da tatsächlich mit dem Benutzernamen und dem Passwort direkt einloggen können und hat voll Zugriff auf die gesamte Kundendatenbank von einer sechsstelligen Zahl an 6 Toy Benutzern gehabt. Und es geht wirklich um alle Daten. Das ist nicht nur User Table mit Passwörter, es geht um Bilder, die aus Blobs in der Datenbank gespeichert werden, Videos, die aus Blobs in der Datenbank gespeichert werden, Messages im Klartext, die die Benutzer untereinander austauscht haben, Freundeslisten, Adressen, die Echtadressen der Personen, die das Service nutzen. Und was mir besonders weh da hat, ist die Passwortspalte. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, es war alles im Klartext, das muss im Jahr 2018 wirklich nicht sein. Gut, bevor wir jetzt zu den nächsten Schwachstellen kommen, hier war dann quasi der Punkt erreicht, nach einer guten Stunde, wo ich dann das erste Mal das Zertbund kontaktiert habe und denen mitgeteilt habe, dass es eventuell Probleme bei einem deutschen Sextoy gibt. Die haben da anfangs ein bisschen zögerlich reagiert. Ich werde später darauf eingehen, wie sie exakt darauf reagiert haben, es war recht spannend. Sie haben wahrscheinlich noch nie so ein Thema behandeln dürfen. Allerdings, das hätten wir jetzt nur ca. 30 Seiten Content für meine Diplomarbeit geliefert, wäre definitiv zu wenig gewesen. Da muss ein bisschen mehr rausschauen, darum habe ich dann auch weitergesucht und habe die nächste Schwachstelle gefunden, eine sogenannte Insecure Direct Object Reference. Klingt jetzt ein bisschen kryptisch, ist relativ einfach, ist immer eine Schwachstelle, die auf zwei Problemen basiert. Das erste Problem ist, dass hochgeladene Dateien am Server zum Beispiel umbenannt werden und der unbenannte Name ist relativ leicht erratbar. Also sprich, der Identifier von einem Objekt ist zum Beispiel ein Timestamp, den man erraten kann oder eine ID, die man erraten kann. Das wäre grundsätzlich kein Problem, wenn man sowas erraten kann, wenn die Autorisierung funktioniert. Also sprich, man hat ja meistens nach einer Authentifizierung noch den Autorisierungsschritt, wo überprüft wird, ob man auf die Ressource überhaupt zugreifen darf. Das Problem bei der Firma Vibratissimo war, die Identifier waren zu erraten und Autorisierung ist sowieso was, ein Konzept, was denen gar nicht bekannt ist. Aufgefallen ist mir die Schwachstelle, wie die Galerien getestet habe. Es gibt ein Feature, das nennt sich Galerien in dieser Smartphone-App. Man kann dort Galerien anlegen, man kann die Sichtbarkeit einstellen, zum Beispiel, dass das keiner sieht oder alle oder nur Freunde. Man kann auch ein Passwort setzen. Das Problem an der Sache ist, das gilt quasi nur für die App, für den App-Storage. Das wird allerdings alles auf einen Server hochgeladen, liegt alles unter einem Ordner und wird mit einem GetRequest abgerufen, schaut so aus, es gibt den User-Manager, GetGallery, Username, Passwort und ID. Und ich habe da eine Katzengalerie erstellt und habe mir gedacht, naja, schreiben wir mal eine andere ID rein. Und zu meiner Schrecken habe ich dann festgestellt, dass dann was ganz was anderes zurückgekommen ist. Es hat nichts mit Katzen zu tun gehabt. Und das war dann doch sehr erschreckend. Und der Hintergrund dazu ist ganz einfach. Alles, was von einem Benutzer auf den Server hochgeladen wird, wird umbenannt. Und zwar umbenannt zu einer globalen ID, die einfach um 1 erhöht wird. Also sprich, ich erstelle eine Galerie mit einem Bild, das Bild heißt dann 17.002, der nächste Benutzer lädt ein Profilbild hoch, das heißt dann 17.003.png. Und es gibt einfach absolut keine Authorization Checks. Also wenn man die URL kennt, kann man ganz einfach darauf zugreifen. Der Hersteller hat dann auch gemeint, ja, das ist ja kein Problem, die Benutzer müssen ja selber wissen, was da hochladen. Wir haben ja dann versucht klarzumachen, ne, der Content ist doch sehr explizit und man kann ja trotzdem Autorisierung implementieren und nachdem sie das nicht eingesehen haben, habe ich dann noch das Proof of Concept gebaut, dass man einfach wirklich mit einem Bash-Script, mit einem One-Liner alle Bilder von dem Server runterladen kann und da doch sehr expliziter Content dahinter ist und dass es vielleicht doch ein Problem ist, wenn das jeder sieht, weil die Gefahr ist ja auch sehr groß, dass das zum Beispiel einfach durch Google indexiert wird. Gut, der nächste Punkt, ein bisschen eine leichtere Kost. Jetzt geht es um die Authentifizierung. Ja, sowas habe ich noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich gesagt zugeben. Es ist was Komisches. Es ist so ähnlich wie HTTP Basic, nur dass es nicht Base64 encoded wird und der Benutzername und das Passwort mit jedem einzelnen Request an den Server mitgesandt wird. Also normalerweise schaut eine Authentifizierung so aus, dass ich Benutzernamen und Passwort an den Server sende und wenn dieser Prozess erfolgreich ist, bekomme ich als Ergebnis ein Session-Cookie, ein API-Token, was auch immer. In dem Fall existieren keine Session-States, es wird einfach jeder einzelne Request über HTTP mit Benutzername und Passwort an den Server gesandt. Die Angriffsoberfläche wird dadurch natürlich erheblich vergrößert und die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann Benutzernamen und Passwort von einem Benutzer mitliest, ist extrem hoch. Gut, dann zur nächsten Schwachstelle. Ich habe das jetzt Remote Pleasure Version 1.0 genannt. Es gibt nämlich noch eine Version 2.0, die nicht weniger spannend ist. Es ist so, über diese Smartphone-Apps gibt es auch die Möglichkeit, dass man per E-Mail oder SMS einen Link teilt. Und jeder, der auf den Link Zugriff hat, kann dort auf ich nenne es jetzt einmal Join Session klicken und es gibt dann keine extra Bestätigung oder ähnliches. Man kann dann wirklich direkt auf das Sextoy zugreifen. Und wenn man sich jetzt die E-Mail bzw. den Link anschaut, schaut es folgendermaßen aus: vibratissimo.com, Quick Control PHP und ID. Ja, die ID schaut wieder ein bisschen kurz aus, schaut aus, als wenn da wieder wer hochzählen wird. Ist auch tatsächlich so. Also es ist wirklich so, dass es wieder eine globale ID ist. Und das Angriffsszenario ist auch relativ einfach. Man kann sich selber die App herunterladen, man erstellt einen Quick-Control-Link, kennt nachher die aktuelle ID, dekrementiert dann die ID und kann irgendwelche Personen im Internet dann quasi remote befriedigen. Ich habe da ein kurzes Video dazu, wie das Ganze ausschaut. Also man wird jetzt auf der linken Seite das Angreifertelefon sehen. Das ist quasi nur mit dem LTE-Netzwerk verbunden oder mit dem 4G-Netzwerk. Und in der Mitte ist ein Smartphone, das per Bluetooth mit dem Sextoy verbunden ist und natürlich auch im WLAN oder im Internet hängt. Und der Angreifer auf der linken Seite generiert sich quasi die aktuelle ID, dekrementiert sie und findet dann zufälligerweise die ID von dem Gerät und kann es dann übers Internet fernsteuern. Genau, das ist nochmal kurz die Erklärung. Oh Wunder, es vibriert. Genau. Gut, es gibt dann noch ein paar andere Schwachstellen in der Software, auf die will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ganz klassische Web-Applikations-Schwachstellen, Cross-Site-Scriptings, über HTTPS will ich gar nicht sprechen, veraltete Software, aber das sollte hoffentlich schon alles behoben sein. Gut, dann zum Transport-Layer. Beim Transport-Layer werde ich jetzt vor allem über die Bluetooth-Verbindung zwischen App und Sextoy sprechen, also nicht über den HTTPS-Layer nach draußen, sondern über den lokalen Layer quasi. Bevor es an die Schwachstellen geht, habe ich ganz eine kurze Exkursion in Richtung Bluetooth Low Energy zu den Security-Basics und wie die Verschlüsselung und Authentifizierung bei Bluetooth funktioniert. Bluetooth Low Energy kann man sich grundsätzlich am Gerät selbst, das gesteuert wird, via Web-API vorstellen. Also sprich, es gibt da Endpoints, die über Unique ID identifiziert werden. Auf diese Endpoints kann man lesen und schreiben. Und ich habe da das Tool Player verwendet, das lest quasi von allen Endpoints den aktuellen Wert aus. Da stehen dann so Dinge drin, wie der Device Name, Battery Level, Model Number, Serial Number und so weiter. Und besonders interessant wird das dann da unten. Da gibt es keine nähere Beschreibung, was das sein könnte. Das hat auch einen guten Grund. Ja? Zu den Security Basics, grundsätzlich wird Verschlüsselung verwendet, ISCCM, Counter CPC with MAC, das ist grundsätzlich als sicher eingestuft, allerdings wie jeder weiß, die Sicherheit ist immer vom Schlüssel abhängig und der Schlüsselaustausch ist bei Bluetooth als Pairing definiert. Pairing kennt vermutlich jeder, gibt es bei Bluetooth Low Energy aus Stromspargründen 5 Methoden, wir haben No Pairing. Bedeutet, wir würden die Datenpakete quasi einfach in die Luft werfen. Wenn zufällig so ein Sextoy in der Nähe ist, wird es dann anfangen zu vibrieren. Es gibt die Methode Just Works, Out-of-Band Pairing, Passkey und Numeric Comparison. Da wäre jetzt ganz kurz drüber switchen, weil das kennt eh jeder. Numeric Comparison, wir vergleichen zwei Werte, ob die gleich sind. Passkey meistens 00000 oder 1234. Out-of-Band Pairing würde sich perfekt für Sextoys eignen, wo quasi das Schlüsselmaterial über NFC ausgetauscht wird. Oder Just Works, ja, wie der Name schon sagt, es funktioniert ganz einfach, sicher ist es nicht, weil der Schlüssel wird quasi immer auf Null gesetzt und es gibt überhaupt keine Möglichkeit zu verifizieren, wer überhaupt in der Kommunikation gerade auf welcher Seite ist und es gibt daher auch keine Man-in-the-Middle Protection. Wenn wir uns jetzt diese 5 Methoden anschauen, was vermutet ihr, welche Methode verwendet wird? Wer glaubt an No Pairing? Wer glaubt an irgendeine andere sichere Methode? Okay, es ist No Pairing. Sie verwenden ganz einfach kein Pairing. Das bedeutet, man kann Datenpakete quasi einfach in die Luft werfen und wenn zufälligerweise Sextoy in der Nähe ist, fängt es an zu vibrieren. Das lässt sich ja relativ leicht reversen mit einem sogenannten Bluetooth Low Energy Sniffer. Ich habe da das Bluefruit Gerät von Adafruit verwendet. Es funktioniert ähnlich wie der Monitor Mode beim WLAN. Das kann man einfach zwischen das zu steuernde Gerät und die App hängen. Man wirft dann Wireshark an und schaut sich ganz einfach an, was für Datenpakete werden da ausgetauscht. Da hat sich ein relativ flotter Muster erkennen lassen. Es gibt ein sogenanntes Initialisierungspaket auf den Endpoint 1F. Das muss man zuerst senden, aus welchem Grund auch immer. Das ist ganz einfach so. Und es gibt dann den Handle 0x25 und da kann man Werte von 0 bis FF hinschicken, was quasi der Vibrationsintensität entspricht. Genau. Und jetzt ist ein bisschen Zeit für War-Dildoing. Ich glaube, das geht ja aus mit einer kurzen Live-Demo. Ich habe das Gerät da jetzt bei mir und habe da ein Python-Skript entwickelt, das nach Bluetooth Low Energy Geräten in der Umgebung sucht. Und wenn es ein Gerät von Vibratissimo ist, dreht es das Gerät auf 100% auf. Es kann nicht sein, dass da zehntausende Geräte in der Nähe sind und das habe ich mir gedacht. Und dass das Skript jetzt ewig braucht. Gut. Ich werde es einfach herzeigen, wie es im Endeffekt ausschaut, weil das dauert jetzt ewig, bis alle durchgetestet hat. Im Endeffekt schaut das Ganze dann folgendermaßen aus. Es sucht oder listet die Geräte in der Umgebung auf, überprüft es, ob das ein Gerät von Vibratissimo ist. Wenn ja, man sieht es da beim Grünen, Vulnerable Device Found, und das dreht es dann auf 100% auf und es beginnt dann ganz wild zu vibrieren. So, das Ganze wirft natürlich ein paar rechtliche Fragen auf. Wie wir diesen ganzen Research veröffentlicht haben, hat es dann auf Twitter die Frage gegeben, bedeutet das jetzt eigentlich, dass das Vergewaltigung ist? Weil eigentlich das Proof of Concept löst Erregung bei mir aus, obwohl er es gar nicht will. Und wenn man sich jetzt das Szenario überlegt, irgendwer verwendet mein Skript, geht dabei durch die Wiener U-Bahn und dreht da x beliebige Dildos auf, die irgendwelche Personen am oder im Körper tragen, könnte das ein Problem sein? Relativ schwierige Frage. Ich habe da mit der Rechtsanwaltskanzlei Urbanek, Lynch, mit Reisch zusammengearbeitet und die haben zuerst einmal gesagt, für sowas gibt es kein Gesetz, das existiert nicht. Allerdings, es gibt Interpretationen von Gesetzen und das haben wir dann gemeinsam gemacht. Was einmal ganz klar ist, es ist weder laut Strafgesetzbuch § 201 und 202 Nötigung oder Vergewaltigung, weil da gibt es immer drei Grundvoraussetzungen. Wir bräuchten Gewalt, Drohung oder Freiheitsentzug und das wird bei dem Szenario einfach nicht zutreffen. Allerdings, es gibt einen Kommentar zum § 218, den kennt vermutlich jeder, das ist der Pograbsch-Paragraph, der bekannte. Und da ist definiert, dass es ungewollte geschlechtliche Handlungen mittels eines Gegenstands gibt. Und nach dem Tatbestand wäre das dann sogar auch klagbar. Also es ist nicht Vergewaltigung, allerdings ist es eine ungewollte geschlechtliche Handlung mittels eines Gegenstands. Gut, jetzt noch ein kurzer Blick auf die Hardware. Da gibt es zwei, doch recht kritische Probleme. Es ist so, manche Schwachstellen würden sich nur durch ein Firmware-Update beheben lassen. Der Hersteller bietet aber keine Möglichkeit für Firmware-Updates. Momentan gibt es da eine Recall-Aktion, wo der Hersteller quasi anbietet, dass man das Gerät einsendet. Ist ganz super für die Person, was die gebrauchten Geräte dann öffnen muss und ein Firmware-Update durchführen muss. Wird sicher oft passieren, dass das Gerät wer einsendet und ein Firmware-Update durchführt. Und eine weitere Problematik sind Debug-Interfaces. Ich habe das Gerät geöffnet und da war eine serielle Schnittstelle, die eigentlich nur im offiziellen FCC-Dokument deklariert war. Sie ist aber genauso in der Produktivversion vorhanden. Man kann die Firmware dumpen und da recht interessante Dinge rausziehen. Gut, bevor ich jetzt zum Ende komme, gibt es eine recht interessante Anekdote aus dem Gespräch mit dem Zert-Bund. Ich habe das deutsche Zert-Bund vor einigen Monaten jetzt schon kontaktiert, habe das ganz sachlich beschrieben, was das Problem ist. Es hat dann auch das ein oder andere Telefonat mit dem Zert-Bund gegeben, das war recht interessant. Die Kollegen haben das perfekt gehandelt, man hat aber gemerkt, dass sie doch einige Hemmungen haben, so direkt über das Thema zu sprechen. Und da hat sich eine recht interessante Diskussion über das sogenannte Swinger-Club-Problem ergeben. Wie wir die Schwachstelle mit dem Remote Pleasure dem Hersteller mitgeteilt haben, haben die gemeint, unsere Kunden, die gehen in den Swingerclub und die wollen überhaupt nicht wissen, wer die Personen fernsteuert. Die interessiert das nicht. Und dann hat der Herr vom Deutschen Zert-Bund mit leiser Stimme gesagt, aber wenn die in den Swingerclub gehen, man könnte das ja als Opt-in-Feature machen. Dann hat er gesagt, die wollen das unbedingt, das muss so sein. Wir haben es versucht zu überzeugen, das Ganze als Opt-in-Feature zu implementieren, aber der Hersteller ist fest davon überzeugt, dass das so sein muss. Und somit ist das Swinger-Club-Problem entstanden und eine sehr lustige Diskussion mit dem deutschen Zert-Bund. So, jetzt ist noch Zeit für Fragen und Antworten. Nur eine kleine Bitte, ich werde zu 99% nach so einer Diskussion über das Thema gefragt, ja, aber was für Sextoys soll ich mir jetzt kaufen? Bitte diese Frage nicht stellen. Ich bin IT-Security-Mensch und nicht Sextoy-Verkäufer. Danke.
Gibt es Fragen?
Was für Sextoys soll ich mir jetzt nicht kaufen?
Das ist eine Frage, die ich leider auch nicht beantworten darf, dann würde ich Produktwerbung oder auch nicht machen.
Da war noch jemand herüben, Hetti? Oh, jetzt kommt eine gefährliche Frage.
Was hat dich an dieser ganzen Story am meisten schockiert? Das Jahr 2018 und diese ganzen Missstände, die Kommunikation mit den Herstellern oder die Kombination, was war für dich das Katastrophalste daran? Weil eigentlich ist alles einfach nur zum Wegschmeißen.
Also es ist so richtig, also die Schwachstellen selbst haben mich nicht so richtig schockiert, weil ich das quasi in meinem täglichen Brotberuf fast jeden Tag sehe, leider. Was mich eigentlich schockiert hat, war teilweise, dass der Hersteller einfach nicht verstanden hat, was das Problem eigentlich ist. Also wir haben ihnen das erklärt und es ist einfach nicht verstanden worden, warum das ein Problem ist, dass ich Nacktfotos von 500.000 Menschen irgendwo sehen kann und die das gar nicht wissen, weil sie glauben, sie haben ein Passwort in der App gesetzt oder die Sichtbarkeit eingestellt. Das hat mich eigentlich am meisten schockiert. Oder man sieht es, glaube ich, auch ganz gut, wenn jetzt wer aus dem technischen Bereich kommt, so wie die Authentifizierung implementiert ist. Warum? Wie kommt man auf so eine Idee überhaupt, das so zu implementieren? Also, aber es gibt 1000 Libraries, die man verwenden könnte. Also ich kann es nicht verstehen, aber ist so.
Danke mal, war ein extrem cooler Talk. Mich würde noch interessieren, weil du gesagt hast, die anderen zwei Geräte so. Wie viel, also einerseits, wie viel weniger schlimm waren die und zweitens ist es jetzt eigentlich quasi die Sache mit, die chinesischen Hersteller haben kein Interesse an Security, wenn die aus Deutschland kommen, ist das also bei IoT-Dingen exakt dasselbe. Ne?
Das kann man definitiv so sagen. Es ist so, die Zeit, die ich dann in das deutsche Produkt investiert habe, war natürlich wesentlich größer. Nach dieser ersten initialen Phase, wo ich mir die Geräte angeschaut habe, war so, dass wirklich da noch kurzer Zeit so viele Schwachstellen aufgepoppt sind, dass ich mir die chinesischen nicht weiter angeschaut habe. Ich würde auch nicht sagen, die chinesischen sind super gut oder super schlecht, ich weiß es nicht. Es hat allerdings doch ein, zwei Findings gegeben, die eventuell interessant wären und das vielleicht auch noch nachgeschoben wird als Blogpost von uns.
Wir haben da nochmal eine Frage.
Hat der Hersteller gedroht mit Klagsdrohungen? Das wird ja gern gemacht bei so Sachen, weil du stellst das Thema vor, du sagst, welcher Hersteller es ist und die sagen so, Produktschädigung, möchte ich gerne verklagen, so auf die Art. Wurde das gemacht oder nicht?
Also es hat einen guten Grund gehabt, warum wir nicht den Hersteller direkt kontaktiert haben, sondern als dritte Partei quasi das Zertbund hinzugezogen haben, um über die zu kommunizieren und der unabhängige dritte Partei im Bunde quasi zu haben, dass der Hersteller nicht noch irgendwie behaupten kann, Z-Consult hat aber gesagt oder was auch immer, sondern das Zertbund hat immer ein Protokoll geführt, was sehr wichtig war. Weiter will und kann ich das Thema jetzt leider nicht ausführen. Alle Informationen, die jetzt da veröffentlicht worden sind, sind quasi auch so mit dem Hersteller abgesprochen und sind auch so als Blogpost bei uns veröffentlicht.
Das ist ja eigentlich, dieses Gerät ist ja eigentlich ein Beispiel von vielen, das Internet of Things, das kommt ja. Wie schaut es eigentlich mit anderen Geräten aus? Sind da ebenfalls solche Schwachstellen zu beobachten? Wird da auch so quasi so schlampig damit umgegangen mit dem Thema Security? Was sind da so die Erfahrungen?
Ja, definitiv. Also es ist so, wir haben in letzter Zeit zufälligerweise bei Z-Consult sehr viel Research beim Thema IoT rausgebracht. Einerseits Research von einem Kollegen über Babyphones, wo man wirklich Zugriff auf den Videostream unidentifiziert im Kinderzimmer gehabt hat, also jetzt komplett unabhängig von dem smarten Sex-Spielzeugen. Dann vor kurzem, vor 2 Wochen circa, haben wir einen Blogpost veröffentlicht über die Xiaomi-Kamera, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, die quasi Default Credentials verwenden, die man relativ einfach in der Botnet integrieren kann. Und ich muss auch ganz ehrlich gesagt sagen, alle Geräte, die ich bis jetzt in die Finger gekriegt habe, die irgendwas mit IoT zu tun haben, sind immer katastrophal. Also ich habe noch kein Gerät gehabt, wo ich sagen würde, und das Produkt im Internet of Things war super. Das hat keine Schwachstellen. Existiert meiner Meinung nach nicht. Ich würde mich aber gern von einem besseren überzeugen lassen.
Eine weitere Frage?
Das, was du jetzt geschildert hast, ist ja, wie soll ich sagen, eine Gefährdung letztlich. Gibt es rechtliche Möglichkeiten, gegen den Hersteller vorzugehen? Weil ich habe mal den Verdacht, dass diese Security einfach eingespart wurde, um Kosten zu sparen, um schnell auf dem Markt zu sein und das insofern gar kein Thema war.
Also ist auch meine Vermutung, dass vermutlich deswegen IT-Security jetzt nicht der Hauptaspekt war, weil man einfach versucht hat, so schnell wie möglich Geräte auf den Markt zu bringen. Ist jetzt eine Vermutung von mir. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Rechtliche Schritte, ich kann jetzt keinen dazu animieren, irgendwie den Hersteller zu verklagen, das will ich auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es theoretisch möglich ist, dass aufgrund der relativ einfachen Ausnutzbarkeit da schon was möglich wäre. Ich bin aber IT-Security-Mensch und kein Rechtsanwalt. Also ich vermute ja, aber ich weiß es nicht.
Weitere Fragen? Dann hätte ich noch eine. Für den durchschnittlich anzunehmenden User und die Userin, um das mal ein bisschen anders zu interpretieren, die Abkürzung, Empfehlungen, was man tun kann, wenn man sich jetzt für ein solches Toy interessiert oder halt auch für Internet of Things Devices. Durchschnittsuser werden wahrscheinlich nicht mal wissen, was PHP ist. Wie können die vorgehen, um sich hier richtig zu entscheiden oder ein Gerät auszuwählen?
Also am besten gar keins kaufen, was irgendwie mit dem Internet verbunden ist. Also ich würde für kein einziges Gerät, das sich im Markt befindet, die Hand ins Feuer legen. Nicht einmal für das, nachdem hoffentlich einiges behoben ist.
Wir nehmen diese Antwort und stanzen sie auf ein Slide.
Bitte.
Ich weiß es nicht so genau, ob es das wirklich zutrifft, aber muss man nicht, wenn man ein Produkt auf den Markt bringt, gewisse Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel eine CE-Plakette, könnte man nicht im Rahmen dessen auf solche Dinge schon stoßen?
Das ist absolut richtig. Vor allem bei diesen Produkten ist recht interessant, da weiß ich nicht, wie die Einstufung ist, aber das könnte auch ein Medizinprodukt sein eigentlich. Und da wären die Auflagen noch viel höher. Also ich weiß nur, bei Kondomen ist es so, die werden eigentlich als Medizinprodukte deklariert. Wenn das jetzt als Medizinprodukt deklariert wird, ob das so ist, weiß ich nicht, wären die Auflagen eigentlich auch noch viel höher. Also definitiv. Also eigentlich sollten die Auflagen viel höher sein, allerdings entspricht die Realität meistens nicht dem, wie die Auflagen sein sollten.
Also diese Produkte unterliegen nicht diesen Auflagen jetzt?
Gute Frage. Sollten eigentlich schon dem Medizingesetz zum Beispiel unterliegen, aber ob es tatsächlich als Medizinprodukt deklariert ist, das ist mir leider nicht bekannt. Also gute Frage. Ja.
Das heißt, wenn ich an meine Frage und da nochmal ergänzend, die Dinge werden uns ja nicht erspart bleiben. Also das, die Märkte sind ja da. Das heißt, wäre eine Möglichkeit, versuchen einzuwirken, dass solche Dinge besser zertifiziert werden müssen?
Definitiv, aber dann müssen sich die Hersteller auch daran halten. Dann hätten wir wieder das Problem, dass eventuell Produkte zum Beispiel jetzt aus China importiert werden, die sich nicht an diese CE-Kennzeichnungen, Medizinproduktgesetze halten müssen. Natürlich, sie müssten sich daran halten, aber wie viele Produkte werden über AliExpress und Alibaba eingekauft, die kein CE-Zeichen haben? Also
ja, aber genau dazu im Endeffekt nochmal, nämlich das erste Beispiel, was du brachtest mit dem Herzschrittmacher. Also quasi auch ein Medizinprodukt schützt ja in keiner Weise davon, IT-Security-mäßig relevant zu sein. Ich habe auch öfter Diskussionen gelesen, wo es dann hieß, ja, aber das Gesundheitspersonal hat stark dagegen gewettert, weil Passwörter sind unzumutbar, wenn es um Leben und Tod geht, müssen die sofort Zugriff haben. Und so argumentiert. Mhm. Also das heißt eben, diese ganze Authentifizierungssache ist ja beim Medizingerät jetzt oder medizinischen Produkt, das ist nicht in den Auflagen anscheinend irgendwie.
So. Absolut. Also nur weil etwas zertifiziert ist, wird das noch lange nicht bedeuten, dass das jetzt aus irgendeiner Art oder in irgendeiner Art und Weise sicher ist, definitiv nicht. Ja.
Also soviel ich weiß, sind die Auflagen bei solchen medizinischen Geräten hauptsächlich auf die Safety bezogen. Mhm. Und eben, wir haben so zurzeit sogar das gegenteilige Problem, wenn nämlich ein Security-Problem auftritt, dann müsste das Ding rezertifiziert werden und das ist teuer. Ja? Mhm. Und das heißt, wir haben eigentlich diese Zertifizierung bei solchen medizinischen Geräten, die an einem Netzwerk hängen und daher security-mäßig relevant sind, Das hat die Industrie bis jetzt aus meiner Sicht nicht gelöst. Ja? Also da clashen eigentlich die beiden Welten. Die Safety-Zertifizierung, wenn wir gegen die Physik spielen, das können wir. Mhm. Aber Security ist ja ein Prozess und den haben die nicht. Also die meisten Geräte, wie du es gesagt hast, sind nicht mal upgradebar. Ja?
Genau. Also da zählen wirklich nur Features. Das Wichtigste ist, die Geräte auf den Markt bringen. Andere Hersteller mit Features übertrumpfen, ob das zertifiziert ist oder sicher ist oder was auch immer, ist irrelevant.
Noch eine letzte Frage.
Ja, eher eine Anmerkung als Frage. Also ich bin auch Techniker, kein Jurist, aber ich vermute mal, dass das in wahrscheinlich vielerlei Hinsicht die DSGVO irgendwie ja, vergewaltigt.
Ja, vergewaltigen ist ein super Stichwort bei dem Thema, definitiv, ja.